HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
Mit Claudia Sauter, schönen guten Abend.
Über der indischen Hauptstadt liegt eine dichte Staubwolke. Die Luftwerte haben alle gesundheitsgefährlichen Grenzwerte längst überschritten.
Die Stadt will neue Hochstraßen und Autobahnen bauen und sich von jeglichem Schmutz befreien. Delhi will sich seinen Platz erobern.
Da ganz weit draußen haben sie Plumpsklos für uns gebaut. Aber wie sollen denn meine Töchter dorthin kommen, ganz alleine?
As you can see from the river, the condition of the river.
Wenn man den Zustand des Flusses sieht, der die Stadt mit Trinkwasser versorgt, fragt man sich, warum wir unsere Quelle so schlecht pflegen.
Meronisa stammt aus einer armen, sehr konservativen Welt. Ihr Zuhause ist eine winzige Einzimmerwohnung, in der sie mit ihren Eltern und ihrer Schwester lebt. In meiner Kultur ist es Frauen nicht erlaubt, vor die Tür zu treten. Eine Ausbildung bekommen sie nicht. So habe ich früher auch gedacht.
Delhi hat sich zu einer Stadt des Geldes entwickelt. Grundstücke kann man sich kaum noch leisten. Sie sind teurer als in New York.
200 Millionen Inder werden in den kommenden Jahren so viel verdienen, dass sie sich ein Leben in Trabantenstädten leisten können und auch wollen. Ihnen könnten dann 600 Millionen Menschen gegenüberstehen, die in Armut leben.
Wir sind heute in einer Megastadt mit über 28 Millionen Einwohnern. In einer Hauptstadt, die niemals ruht, nicht mal in den dunkelsten Stunden der Nacht. Selbst um 3:30 Uhr morgens starten und landen auf dem Indira Gandhi International Airport im Minutentakt Flugzeuge, was in den An- und Abflughallen und natürlich auch vor dem Flughafen zu Menschenaufläufen führt, wie bei uns nur zu Beginn der Sommerferien. Wie hält man das aus? Wahrscheinlich nur mit der Erziehung zum Glück. Es ist seit neuestem Unterrichtsfach für 1 Million indischer Grundschüler. Sie sollen lernen, Stress zu bewältigen und sich achtsam gegenüber anderen zu verhalten. So meldete es Anfang Juli die deutsche Nachrichtenagentur dpa. Wie lebt man also in einer so gewaltigen Metropole mit so vielen Menschen auf engstem Raum? Unsere Korrespondentin Silke Dietrich tut es. Guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend.
Frau Dietrich, welche Herausforderungen stellt denn der Alltag in Delhi an Sie, um mal mit der Temperatur anzufangen? 40 Grad waren es heute Mittag bei Ihnen und nachts kühlt es kaum ab.
Ja, das ist auf jeden Fall eine der Herausforderungen, die wir uns hier vor allen Dingen im Sommer stellen. Also das geht ab Ende April los, dann klettern die Temperaturen. Wir hatten wochenlang eigentlich immer nur 45 Grad und dann jetzt beginnt langsam die Regenzeit. Dann wird das Ganze ein bisschen weniger bei, 35 Grad im Schnitt, aber dafür wird es wahnsinnig schwül. Und das ist schon sehr anstrengend. Also sobald man dann mal einmal auf die Straße kommt, ich versuche manchmal mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, dann hat man das Gefühl, als würde einem eigentlich jemand einen Föhn ins Gesicht halten. Oder wenn der Monsun da ist, dann hat man den 0, nichts, ist man eigentlich schweißüberströmt. Und da gibt es ganz viele andere Kleinigkeiten noch. Wir haben natürlich gerade dann auch im Sommer, ist es mit dem Strom hier sehr knapp. Dann haben wir sehr viele Stromausfälle und dann fangen hier Generatoren an zu laufen, mit Glück, also hier in dem Büro natürlich, damit wir auch weiter arbeiten können. Zu Hause habe ich das nicht. Das heißt also, man sitzt dann plötzlich ohne Klimaanlage oder auch ohne Ventilator da. Das ist sehr unangenehm, wenn man gleich unter dem Dach lebt. Dann gibt es hier Wechselstrom, das heißt Glühbirnen knallen eigentlich ständig durch. Steckdosen, die einfach mal so aus den Wänden rausspringen, weil die Häuser hier einfach nicht so gut verputzt und nicht so gut gebaut sind. Feuchte Wände im Monsun. Und eigentlich muss man sich drauf einstellen und sagen, hier funktioniert eigentlich nichts auf Anhieb. Also man braucht immer viel Geduld und eigentlich brauchen wir hier mal einen Plan B oder einen Plan C in der Tasche.
Das klingt sehr einladend. Wir sind trotzdem gern bei Ihnen und verstehen jetzt aber nach dieser Schilderung noch mal besser, warum das Unterrichtsfach Glück vermittelt wird. Das klingt ja in einem Ballungsraum mit 28 Millionen Menschen ziemlich irre. Wie achtsam sind denn die Inder im Verkehrsstau und wie fahren sie dort Fahrrad?
Ja, ich fahre immer nur kleine Strecken Fahrrad. Alles andere wäre völlig verrückt, weil der Fahrradfahrer an sich und ich natürlich dann nochmal als Frau auf dem Fahrrad, ich stehe in dieser Rangordnung im Verkehr ganz unten und diese Hackordnung, die gibt es ganz klar. Der Fußgänger ist vielleicht noch ein bisschen weiter unter mir, aber ansonsten schneidet mich jeder, das dickste Auto sowieso, weil eigentlich da würde ich mal sagen, Achtsamkeit fällt mir im Verkehr hier nicht auf. Hier gilt eigentlich immer me first, also ich zuerst und meistens der, der das dickste Auto hat eigentlich auch. Oder man muss eigentlich sagen, ich habe hier sehr gelernt, nicht mehr zu zögern. Also man muss eigentlich einfach echt sein Ding durchziehen und so schnell bloß nicht irgendwo anhalten, dann bleibt man nämlich stundenlang genau an diesem Fleck stehen. Und dann ergibt sich doch irgendwie so eine Energie, ich würde jetzt nicht unbedingt Achtsamkeit sagen, aber irgendwie fügt sich das alles ineinander und ich liebe eigentlich auch so ein bisschen die Anarchie, weil ich glaube, bisher in keinem anderen Land bin ich einfach auf der falschen Straßenseite gefahren oder konnte mit dem Fahrrad auch hemmungslos über die roten Ampeln fahren, weil die Autos hier in der Regel das ja auch tun. Also es ist eine willkommene Anarchie im Straßenverkehr. Man muss nur die Augen und Ohren überall haben.
Und radeln Sie mit Mundschutz? Im November ist ja ein Tag in Delhi vergleichbar der Schadstoffbelastung durch 44 Zigaretten. Also wie atmen Sie beim Radfahren?
In der Zeit auf jeden Fall. Also ich im Winter auf jeden Fall. Eigentlich fast nur jetzt in der Monsunzeit, nicht? Da haben wir hier mal, also gute Werte auch nicht. Die gibt es nicht mehr in Neu-Delhi. Da gibt es eigentlich in einem Jahr mal 4 Tage oder mal gar keinen Tag, wo man sagen würde, dass laut Weltgesundheitsorganisation, dass das ein gesunder Tag zum Atmen wäre. Aber sobald die Werte unter 200 sind, wir haben hier Apps, wo wir draufschauen, dann trage ich eigentlich keine Maske mehr. Und das passiert fast jetzt nur noch im Monsun, weil dann tatsächlich der Regen das Ganze nach unten drückt. Und ansonsten, ja, habe ich auf jeden Fall diese Maske an und dann trage ich meistens noch eine Brille. Ich habe eigentlich keine Brille, aber ich habe so eine Fensterglasbrille, weil es hier, wenn nicht Monsun ist, so wahnsinnig staubig ist, dass man sonst mit komplett roten Augen hier ankommt. Und deswegen muss man sich so ein bisschen anders wappnen als bei uns zu Hause, wenn man Fahrrad fährt.
Also, diese Luft atmen alle, aber da hören die Gemeinsamkeiten der Hauptstädter auch schon auf. Wasser beispielsweise ist in Delhi nicht für jedermann zugänglich. Wer fließend Wasser hat und wer nicht, das definiert in der indischen Hauptstadt Armut oder Wohlstand. Ein Bericht von Bernd Muschborowska.
Der Tankwagen mit dem Trinkwasser kommt. Endlich. Ein großes Ereignis für die Bewohner der Siedlung Kusumpur Pahadi. Eigentlich würde man sagen Slum, denn dieser Stadtteil von Delhi ist nicht an das Wasserleitungsnetz der indischen Hauptstadt angeschlossen und auch nicht an die Kanalisation. Die Menschen, die hier leben, bekommen nur einmal in der Woche Trinkwasser geliefert. Langsam, langsam, jeder kommt dran, mach Platz da, du hast dein Wasser doch schon bekommen. Vijay Kumar ist in dem Viertel für die gerechte Verteilung des kostbaren Wassers zuständig. Streit gebe es fast immer, sagt er. Jeder will zuerst drankommen, aber auf mich hören sie. Wenn nicht, dann drohe ich einfach damit, dass ich das Wasser abstelle und schon ist Ruhe. Eigentlich hätte der Tankwagen schon gestern kommen sollen. Wer keine Trinkwasserreserven angelegt hatte, saß auf dem Trockenen. Seit gestern früh warten wir auf den Tanklastwagen und so lange stehen hier unsere Kanister in der Schlange. Alleine kann ich das Wasser gar nicht nach Hause tragen, da müssen die Kinder mithelfen. Jetzt sind Ferien, aber sonst nehme ich sie an dem Tag, an dem das Wasser geliefert wird, aus der Schule. Wir brauchen doch das Trinkwasser. Nicht weit entfernt von hier liegen die besseren Stadtteile Delhis, wo die reichen Leute wohnen, die täglich ausgiebig duschen können, luxuriöse Badezimmer haben und auch genug Geld, um Trinkwasser in Flaschen kaufen zu können. Die Einwohner von Kusumpur Pahari haben nicht mal eine Toilette. Da ganz weit draußen haben sie Plumpsklos für uns gebaut. Aber wie sollen denn meine Töchter dorthin kommen, ganz alleine? Wir Frauen gehen alle zusammen dort aufs Feld hinter die Büsche, morgens um 5 und dann den ganzen Tag nicht mehr. Das ist die indische Hauptstadt. Auf dem Land ist die Lage vielerorts noch schlimmer. Wasser ist knapp, Indien leidet derzeit unter der größten Wasserkrise der Geschichte des Landes. Einem Regierungsbericht zufolge sind 600 Millionen Inder, etwa die Hälfte der Bevölkerung, von extremem Wassermangel betroffen. Schon in 2 Jahren werden mehr als 20 Großstädte kein Grundwasser mehr haben, heißt es weiter in dem Bericht, der jetzt vorgelegt wurde. Bereits im Jahr 2030 hätten demnach etwa 40% der indischen Bevölkerung keinen Zugang mehr zu Trinkwasser. Ein Grund dafür ist das schlechte Wassermanagement. Aber Indien gehört auch zu den Ländern, die die Auswirkungen des Klimawandels am meisten spüren. Die Niederschläge in der Regenzeit werden spürbar weniger. In der Folge nehmen die Wasservorräte stetig ab. Die Hauptstadt Neu-Delhi mit ihren rund 16 Millionen Einwohnern ist zudem auf die Wasserzufuhr aus den benachbarten Bundesstaaten angewiesen. Und die leiden selbst unter Wassermangel und machen Wasserlieferungen für die Hauptstadt zu einem Politikum.
Wir sind heute auf Weltreise in Delhi bei unserer Korrespondentin Silke Dietrich. Frau Dietrich, wir sind den gesamten Juli zu Besuch bei unseren Korrespondenten in den Hauptstädten der Welt. Und überall sind bestimmte Herausforderungen ähnlich, nicht Wassermangel wie bei Ihnen in Delhi, wie wir gerade gehört haben, aber Wohnen und Mieten beispielsweise. Die Lebensqualität von Metropolen definiert sich ja auch daran, ob sich jemand mit mittlerem Einkommen Wohnraum überhaupt noch leisten kann. Wie hoch ist die Miete für ein Apartment in halbwegs guter Lage bei Ihnen?
Ja, in halbwegs guter Lage. Das ist sehr unterschiedlich, ehrlich gesagt. Also man findet in den guten Lagen, was jetzt vielleicht so das Westend in Frankfurt wäre, da muss man für 100 Quadratmeter manchmal schon fast 4.000 Euro hinlegen. In halbwegs guter Lage, was bei uns jetzt vielleicht so Mittelklasse wäre, ist man auf jeden Fall noch mit 1.500 Euro dabei. Und das ist für ganz, ganz wenige Inder, die sich das leisten können.
Und wie sicher ist das Leben für eine Frau in Delhi, wenn es Nachrichten aus Indien zu uns schaffen? Dann sind es häufig Vergewaltigungen. Vor 5 Jahren war ja eine 23-Jährige in Delhi brutal vergewaltigt worden von 6 Männern in einem fahrenden Bus. Also wie sicher ist das?
Wie sicher für eine Frau in Delhi? Also ich muss dazu sagen, ich bin natürlich eine weiße Frau, so wird hier leider unterschieden. Und dadurch bin ich eine Madam und ich habe oft das Gefühl, dass das für mich noch ein großer Vorteil ist. Natürlich werden hier auch Touristinnen vergewaltigt in Indien, aber ich habe trotzdem, wenn ich das über die Straße gehe, das Gefühl, dass da erstmal mehr Respekt ist. Wenn das jetzt eine Frau ist, die aus den unteren Kasten kommt oder eine Frau, die aus Sicht vieler Inder vermutlich eh nicht so viel wert ist, da wird schon mal eher gegrapscht. Ich habe bisher noch nichts dergleichen erlebt. Ich habe unangenehme Taxifahrten schon gehabt. Ich verhalte mich allerdings auch ein bisschen anders, als ich das in Deutschland tun würde. Also selbst wenn es jetzt hier so heiß ist, würde ich niemals was tragen, was irgendwie nur bis zu den Knien geht. Keine Röcke, keine kurzen Hosen. Man trägt nichts weit Ausgeschnittenes. Man hat sowieso schon also ganz andere Klamotten an in der Regel. Und man würde auch, ich achte sehr darauf, dass ich abends und nachts nicht alleine unterwegs bin. Ich bin also immer mit Freunden unterwegs oder Leute, die wissen, wo ich gerade lang fahre mit dem Fahrrad nachts alleine, so wie ich das früher in Köln gemacht habe, würde ich hier in Neu-Delhi niemals machen.
Die 23-Jährige, die in Delhi so brutal vergewaltigt worden war von 6 Männern vor 5 Jahren, da wurden in 3 Fällen, wenn ich recht informiert bin, Todesurteile vollstreckt. Da gab es Berufung. Wie ist das ausgegangen?
Also nicht vollstreckt, ne? Also die sind noch nicht, genau.
Ja, also verhängt.
Verhängt. Ja. Also die sind verurteilt worden. Aber im Moment, und das passiert relativ selten in Indien, es gibt schon durchaus öfter Urteile, auch gerade wenn es um Terrorismus geht, dass die zu Tode verurteilt werden. Das ist einfach dieses Gesetz, ehrlich gesagt, bei Vergewaltigung, ist auch erst neu eingeführt worden nach diesem krassen Vergewaltigungsfall, der international so für Furore gesorgt hat auch, weil wenn eine Vergewaltigung stattfindet mit Todesfolge, dann können die Männer zu Tode verurteilt werden. Die sitzen jetzt nach wie vor noch weiterhin dann im Gefängnis, aber bisher ist sie eben noch nicht vollstreckt worden.
Aber wer ausgeht in Delhi, und das tun ja sehr viele, der denkt erstmal nicht daran. Wo ist überhaupt in Delhi ein angesagter Club oder Restaurant? Wie erlebt man dort die sozialen Demarkationslinien in der indischen Hauptstadt? Dazu hat uns Jürgen Webermann, auch ein Kollege aus dem ARD-Büro Delhi, kürzlich diesen Bericht geschickt.
Das House Cars Village in Neu-Delhi ist das Szeneviertel der indischen Hauptstadt. Kneipen, Bars auf Dachterrassen, kleine Kunstgalerien und Shops von Modedesignern locken vor allem junge, wohlhabende Menschen. Eine der bekanntesten Adressen ist der Club Social. Der Eingang dieser Bar ist der Arbeitsplatz von Meronisa Shokat Ali. Meronisa ist Türsteherin. Sie schaut genau, wer hier reinkommt und wer nicht. Es gibt oft Probleme. Gäste werden wütend. Sie meinen, dass wir zu grob mit ihnen umgehen. Dann fragen sie, warum wir ihre Sachen anfassen und dass wir das lassen sollen. Spätestens dann muss ich den Manager rufen. Meronisa sagt, dass sie die Gäste des Clubs beschützen will. Meist steht sie ganz schwarz angezogen und mit schwarzen Handschuhen vor dem Social. Für viele Inder ist das immer noch ein sehr ungewöhnliches Bild. Die Männer haben mich früher immer angestarrt. Das hat mich genervt. Als ich ihnen sagte, dass ich Türsteherin sei, bekamen sie aber Angst. Sie dachten, ich würde ihnen eine mitgeben. Eigentlich wollte die 30-jährige Polizistin werden. Aber als sie vor einigen Jahren stolz eine Uniform nach Hause brachte und ihrem Vater von ihrem Wunsch erzählte, riss er ihr die Kleidungsstücke weg und verbrannte sie. Meronisa stammt aus einer armen, sehr konservativen Welt. Ihr Zuhause ist eine winzige Einzimmerwohnung, in der sie mit ihren Eltern und ihrer Schwester lebt. Ihr Vater, Shokat Ali, kam einst als Gastarbeiter in die Stadt. In meiner Kultur ist es Frauen nicht erlaubt, vor die Tür zu treten, nicht einmal auf den Balkon. Eine Ausbildung bekommen sie nicht. So habe ich früher auch gedacht. Als meine Frau die Mädchen in die Schule schickte, fragte ich sie, warum das nötig sei. Dass sie als Türsteherin arbeitet, das hat Meronisa ihrem Vater lange verheimlicht. Inzwischen hat sich Shokat Ali aber damit arrangiert. Vielleicht auch, weil er selbst keine richtige Arbeit mehr hat. Meronisa hält die Familie mit ihrem Job über Wasser. Und im Kraftraum hält sich die junge Türsteherin fit. Hier trainieren eigentlich nur Männer, aber auch das macht Meronisa nichts aus. Ich muss fit sein, um die Sicherheit anderer Menschen garantieren zu können. Wenn es Krach gibt, dann muss ich Leute aus dem Club schmeißen. Und dafür muss ich stark sein. Meronisa ist inzwischen im Haus Kas Village eine kleine Berühmtheit. Sie hat bereits Bollywood-Stars als Bodyguard begleitet. Frauenzeitschriften haben über sie berichtet. Aber wäre es nach der Tradition gegangen, dann wäre Meronisa längst verheiratet. Sie würde einem Mann sowie dessen Familie gehören. Meronisa ist heilfroh, dass sie mit dieser Tradition gebrochen hat.
H2, der Tag auf Weltreise in Delhi. Wer dort mit dem Flugzeug landet, kommt auf dem Indira Gandhi International Airport an und könnte dort leicht auf den Gedanken kommen, hier handele es sich um eine Verwandte des großen Mahatma Gandhi, der die indische Unabhängigkeit von England gewaltlos erkämpft hat. Das ist aber nicht so. Indira war die Tochter Nehrus, des ersten Premierministers Indiens. Allerdings hatten die beiden Familien enge Bindungen. Gerade ist im Dumont Verlag das Buch des Enkels Arun Gandhi erschienen mit dem Titel »Wut ist ein Geschenk«. Hier ein Ausschnitt.
Die ersten Begegnungen mit meinem Großvater überraschten mich. Man konnte tun und sagen, was man wollte. Er blieb scheinbar immer gelassen und beherrscht. Ich gab mir selbst das Versprechen, seinem Beispiel zu folgen. Und für eine Weile gelang es mir auch ganz gut. Nachdem meine Eltern und meine Schwester abgereist waren, traf ich ein paar gleichaltrige Jungs, die im nahegelegenen Dorf wohnten, und wir begannen miteinander zu spielen. Ein alter Tennisball diente ihnen als Fußball, und ich legte ein paar Steine als Torpfosten hin. Ich spielte sehr gern Fußball. Zwar machten sich die Kinder vom ersten Tag an über meinen südafrikanischen Akzent lustig, doch ich hatte schon Schlimmeres erlebt, also tolerierte ich die Sticheleien. Aber als ich stürmisch dem Ball nachjagte, stellte mir einer der Jungen absichtlich ein Bein. Ich fiel auf den harten, staubigen Boden. Mein Ego war ebenso verletzt wie mein Knie. Ich spürte die altbekannte Wut hochkochen. Mein Herz begann zu rasen und meine Seele schrie nach Vergeltung. Hastig schnappte ich mir einen der Steine, stand wutentbrannt auf, hob den Arm, um den Stein mit voller Wucht auf den Übeltäter zu schleudern. Doch eine leise Stimme in meinem Kopf sagte: »Tu es nicht!« Ich warf den Stein auf den Boden und rannte zum Ashram zurück. Tränenüberströmt lief ich zu meinem Großvater und erzählte ihm die Geschichte. »Ich bin die ganze Zeit über wütend, Babuji. Ich weiß nicht mehr weiter.« Ich hatte mich nicht bewährt und dachte, er wäre nun enttäuscht von mir. Doch Babuji klopfte mir nur besänftigend auf die Schulter und sagte, »Hol dein Spinnrad und lass uns beide ein bisschen Baumwolle spinnen.«
Silke Dietrich, das Buch des Enkels hat den Untertitel »Das Vermächtnis meines Großvaters Mahatma Gandhi« ist eine sehr persönliche Art der Verklärung. Und in diesem Jahr denkt man ja auch in Delhi wohl daran, dass vor 70 Jahren Mahatma Gandhi ermordet wurde. Erinnert man sich in der Stadt daran oder wird das verdrängt?
Jetzt nicht mehr, ehrlich gesagt. Also jetzt finden keine Zeremonien mehr statt, aber am Tag selber, am Todestag im Januar, da war hier ein großes Aufgebot. Der Premierminister hat eine Rede gehalten, es gab eine Art Puja, also ein Gebet für Mahatmi. Er ist schon der Vater der Nation, so sehen den viele Menschen noch. Man sieht ihn, ehrlich gesagt, jeden Tag kommt man mit Mahatma Gandhi in Berührung, weil er eigentlich auf jedem Geldschein zu sehen ist. Und es gibt hier zwei sehr schöne Gedenkstätten, eine vor allen Dingen, wo man noch die letzten Fußstapfen Mahatma Gandhis nachgehen kann und genau sehen kann, wo er erschossen wurde. Da ist auch ein sehr schönes Museum, ein toller Park und da gab es sehr viele Feierlichkeiten.
Gerade feiert Südafrika auch die Erinnerung an Nelson Mandela als Überwinder der Apartheid. Heute wäre er 100 Jahre alt geworden. Mahatma Gandhi war der andere große Vorkämpfer gewaltlosen Wandels im 20. Jahrhundert. Er hat auch eine Zeit lang in Südafrika als Anwalt praktiziert, worauf sich der Enkel auch in seinem Buch bezieht. Beide sind moralische Ikonen weit über ihre Nationen hinaus. Gibt's denn indische Parteien, die sich explizit auf Gandhis Erbe beziehen?
Ja, das machen indische Parteien sehr gerne, weil ehrlich gesagt Mahatma Gandhi, es gibt glaube ich kaum einen, es gibt natürlich auch ein paar Parteien, die sich nicht so gerne oder sich ja nicht so gerne mit Mahatma Gandhi beschäftigen, aber in der Regel der Vater der Nation, da ziehen viele Parteien schon ihren Nutzen raus. Es gibt im Moment zumindest von der aktuellen Regierungspartei eine Kampagne, die nennt sich Swachh Bharat, also mach Indien sauber. Und da Gandhi auch sehr auf Hygiene geachtet hat und das ein großes Thema bei ihm war, sieht man jetzt für diese Kampagne überall diese kreisrunde Brille. Also wenn ich durch Delhi gehe, sehe ich auch da wieder sehr viel und sehr oft werde ich an Mahatma Gandhi erinnert. Das heißt also, dass die Parteien natürlich schon gerne einige Dinge sich von Mahatma Gandhi greifen und sagen, schaut her, auch wir stehen in seinem Erbe und wir möchten das so der Nation auch gerne weitergeben. Damit schmückt man sich ganz gerne.
Aber was würde Gandhi wohl heute vom Hindu-Nationalismus-Prägung 21. Jahrhundert halten? Oder vom aktuellen Verhältnis zwischen Hindus und Muslimen? Ist das, Silke Dietrich, im Alltag achtsam, wie es der zu Beginn erwähnte Glücksunterricht in der Hauptstadt erreichen will?
Nee, das ist es nicht. Und das wird im Moment, ehrlich gesagt, auch immer schlimmer. Gerade das Verhältnis zwischen Muslimen und Hindus. Und ich glaube, genau das wäre was gewesen, wo Mahatma Gandhi jetzt also völlig betrübt drüber wäre. Mahatma Gandhi wollte nie, dass es diese Trennung gibt zwischen den Religionen. Deswegen war er auch so dagegen, dass die beiden Staaten entstehen, Pakistan und Indien, weil er ahnte, wenn wir da erstmal die Religion spalten, dann wird es immer größer, dieser Spalt. Und der wird, ehrlich gesagt, seitdem die Hindu-Nationalisten jetzt seit 2014 hier wieder an der Macht sind, auch deutlich wieder größer. Es gibt hier ganze Gruppen, die nennen sich Kuhschützer. Die Kuh ist ja sehr heilig im Hinduismus und die machen sich dann im Namen der Kuh auf und ja, suchen, ehrlich gesagt, das sind natürlich sehr häufig Muslime, die hier Kühe schlachten oder die auch Kühe essen natürlich oder Rinder. Und die verprügeln die ganze Mobs, die dann vorverurteilen. Da hat es mehrere Tote in den letzten Jahren gegeben. Das Verhältnis ist definitiv angespannter geworden zwischen Muslimen und Hindus. Das ganz komplett forciert durch den Hindu-Nationalismus. Und das wäre genau das Gegenteil von dem gewesen, was Mahatma Gandhi sich gewünscht hätte.
Das ist eine bedrückende Realität, aber wir machen's wie viele in Delhi. Wir gehen jetzt tanzen und schwufen. Die Stadt ist nämlich die Hauptstadt eines Subkontinents, das eine fantastische Musikszene zu bieten hat. Und das erzählt Ihnen jetzt mal Sigrid Pfeffer.
Hinter dem Pseudonym Palpi Shilpi steckt die 31-jährige Gauri Jayakumar aus Pune. Sie ist eine der wichtigsten Protagonistinnen der alternativen Musikszene Indiens. Aber auch als Jazzmusikerin mit ihrer Band Run Pussy Run hat sie sich einen Namen gemacht. Und hier mit einer klitzekleinen Reminiszenz an die indische Filmmusik. Weit weg von Bollywood klingt es in Indien aber auch so. Raffiniert arrangierter Pop kommt aus Kolkata von Parikh & Singh. Das Duo hat gerade für ein englisches Plattenlabel sein Debütalbum Ocean aufgenommen. Mit dem sind sie in Indien gerade ganz groß rausgekommen. Weniger sanfte Töne kommen dagegen aus der indischen Hauptstadt. Hier zeigen die Vinyl Records aus Delhi in bester Rumpelpunk-Manier dem indischen Machismo lautstark den ausgestreckten Mittelfinger. Die vier Frauen sind mit indischer Filmmusik aufgewachsen, die sie auch nach wie vor sehr mögen. Aber ihre musikalischen Vorbilder sind US-amerikanische Frauen-Punk-Bands aus den 90ern. Und wie viele andere Musikerinnen auch, thematisieren sie die traditionelle Frauenrolle in Indien und die damit verbundenen Restriktionen. Explizit politische Töne sind bei den Scavengers zu hören, ebenfalls aus Delhi. Im Song Zero Double One geht es um staatliche Überwachung und Manipulation durch die Medien. Die Musik dieser Band speist sich aus vielen Einflüssen, Ska, Jazz, Reggae und Punk. Nicht nur in Delhi, sondern auch in anderen Großstädten Indiens entstehen immer mehr Inseln urbaner Alternativkultur, wie Musikclubs und Kulturzentren. Und die Musikerinnen und Musiker sind gut untereinander vernetzt, auch über die großen Distanzen hinweg, dem Internet sei Dank. Und das Netz inspiriert, einen vorherrschenden Musikstil gibt es nicht, genauso wie in der westlichen Welt. Viele Musikstile stehen nebeneinander, Hard Rock in Hindi, Folk verwoben mit indischen Musiktraditionen, Jazz und elektronische Musik. Vinesh Iyer organisiert Kultur- und Musikveranstaltungen mit indischen und internationalen Musikerinnen und Musikern. Mit viel Engagement wirbt er für das enorme musikalische Potenzial Indiens und dafür hinzuhören, ohne die Klischeevorstellung, wie Musik aus Indien zu klingen hat.
Es wird höchste Zeit, dass Indien international anerkannt wird als ein Land mit unglaublichen musikalischen Talenten. Unabhängig von der Frage, was ist typisch indisch? Es ist höchste Zeit, die Musik im internationalen Kontext zu beurteilen und nicht automatisch zu erwarten, diese Band ist aus Indien und sollte dann einen Tabla-Spieler dabei haben oder klassische indische Instrumente. Das ist wirklich längst überholt.
Mehr von der Independent-Szene Indiens bringt Ende des Jahres das Hamburger Label Ovula heraus mit einem Booklet von Sigrid Pfeffer, der Autorin dieser eben gehörten Wundertüte, sehr aufregend. Sie hören HR2, der Tag auf Weltreise in Delhi bei unserer Korrespondentin Silke Dietrich. Eine wirklich kreative Musikszene gibt's bei Ihnen. Wir hatten eben einen Eindruck davon bekommen. Wie kreativ ist Indien eigentlich in der Armutsbekämpfung?
Tja, das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Weil allzu kreativ ist es bislang nicht, weil es einfach auch noch nicht besonders gut funktioniert hat. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. Und das ist relativ egal, ob das jetzt in den Städten oder auf dem Land ist. Es gibt ganze Hungergürtel immer noch in Indien. Also ich glaube, es ist auch wahnsinnig schwierig, weil es einfach so viele Menschen sind und auch immer mehr Menschen mit dazukommen. Aber man könnte durchaus kreative Lösungen und Ideen gebrauchen in Indien.
Aber man muss ja auch sagen, die indischen Regierungen der vergangenen Jahrzehnte, kann man sagen, hat ja auch Millionen aus der Armut herausgebracht. Wie ist das gelungen?
Das ist zum Beispiel gelungen, indem man dann Bauern gefördert hat, indem man dafür gesorgt hat, weil hier gab es natürlich noch sehr feudale Systeme. Das Kastensystem ist ja bis heute auch noch sehr präsent in Indien, aber dann wurden eben ganze Parzellen aufgelöst, dass auch ein kleiner Bauer zum Beispiel für sich dann ein eigenes Land hatte. Dann wurden manchmal, es gibt hier Slum-Gegenden, wo die Menschen einfach ihre Zelte aufbauen. Dann wurden die vielleicht dann aus dieser Gegend herausgebracht, aber wurden dann unterstützt, um woanders dann hinzukommen und konnten dann auf legalem Boden mit Unterstützung auch der Regierung dann erste kleine Grundstücke erwerben. Da sind in der Tat schon viele Menschen aus der Armut rausgekommen, aber es gibt einfach immer noch zur Genüge zu viele andere.
Und wie durchlässig ist Indien für sozialen Aufstieg? Bietet Kultur eine Chance, nach oben zu kommen, sich berühmt zu machen, jemand zu werden?
Das ist sehr schwierig. Also wir hatten jetzt zum Beispiel vor kurzem haben wir einen Tänzer besucht, ein Slumkind, der aber durch eine NGO Ballettunterricht bekommen hat und der ist so gut geworden, dass noch Ausländer auf ihn aufmerksam geworden sind und der bekommt jetzt ein Stipendium an der Tanzschule in Hamburg. Ich würde sagen, das ist ein absoluter Ausnahmefall. Oft, gerade was die kulturellen Dinge hier in Indien angeht, kommen die Menschen schon auch aus gut gebildeten Familien. Dann haben wir Anushka Shankar zum Beispiel, die die Tochter ist eines großen Musikers. Die ganzen Literaten, die schon eher aus Elitefamilien kommen. Es gibt eine Förderung von armen Menschen. Es gibt Quoten hier auch an den Universitäten, dass die Dalits, also die Unberührbaren, zum Beispiel einen bestimmten, ja, das sind 20-30%, dass die Menschen dann an die Universitäten gehen können und die Plätze sind dann für die reserviert. Aber es ist nach wie vor immer noch sehr schwierig und mit Kultur erst recht.
Und wie leicht ist es in Indien, ein Start-up zu gründen? Geht das auch für Menschen aus der Kaste der Unberührbaren oder ist Indien immer noch eine geschlossene Kastengesellschaft?
Das ist sehr unterschiedlich, ehrlich gesagt. Also wenn ich auf dem Land bin, dann brüsten sich die Leute manchmal damit und sagen, dann sehen Sie, das ist ein Dalit und früher hätte der niemals...
Dalit sind die Unberührbaren.
Das sind genau die sogenannten Unberührbaren, die man jetzt die Dalits nennt. Früher hätte der niemals hier bei uns aus dem Brunnen trinken dürfen und jetzt steht er sogar bei mir hier vorne vor der Haustür, abgesehen davon, dass er dennoch niemals in die Wohnung mit rein dürfte. Das heißt also, die, aus Sicht der Inder sind die schon sehr viel weiter und haben das Gefühl, dass sie mehr auch auf die unteren Kasten zugegangen sind. Aber jeder Inder, egal mit wem man spricht, die wissen sofort, wer woher kommt. Also die sehen das anhand der Nachnamen und das ist ehrlich gesagt, sobald man sich vorstellt, ist sofort die zweite Frage, ach, dann kommst du aus der oder der Kaste. Und danach wird immer noch bewertet. Wenn Kinder, ja, junge Menschen sich hier verheiraten wollen oder die Eltern das entscheiden, spielt nach wie vor die Kaste auch eine große Rolle. Wenn die zu weit auseinander sind, ist es ein Ding der Unmöglichkeit, dass die heiraten. Also es ist absolut noch präsent in den Köpfen hier in Indien.
Wer kommt woher, wer ist wer, das zu wissen, ist nicht nur eine indische Spezialität. Wir waren im Rahmen dieses Tags auf Weltreise auch in Kenia und da hat uns die dortige ARD-Korrespondentin erzählt, dass man auch sehr genau darauf achtet, wer kommt woher. Man sieht es an den Namen, von welchem Stamm jemand ist. Wenn Frau Dietrich in deutschen Zeitungen über Indien berichtet wird, dann ist da ganz häufig der Verweis auf die wahnsinnige Bürokratie. Wie sehr hemmt das Indien und wie sehr spüren Sie diese krakenhafte Bürokratie, so lesen wir jedenfalls, als Ausländerin in Delhi?
Auf jeden Fall. Es hemmt natürlich sehr. Was vor allen Dingen auch noch sehr hemmt, ist die komplette Korruption der Bürokraten. Das ist eine große Sache, die der derzeitige Premierminister versucht anzugehen. Früher sind die Bürokraten zum Teil überhaupt nicht in ihren Büros erschienen. Das hat er jetzt geändert. Es gibt Fingerabdrücke jeden Morgen, dass er dann nachkontrollieren kann, dass sie tatsächlich auch an ihrem Platze sind. Ob die dann effizient sind, das weiß man nicht. Er soll GPS-Geräte nun in Autos angebracht haben von Beamten, weil die gerne morgens lieber zum Golfplatz gefahren sind als ins eigene Büro. Und wo ich es natürlich selber am meisten merke, ist am sogenannten Ausländeramt, weil ich jedes Jahr mein Visum hier verlängern muss. Und dann denkt man sich schon, das hat schon sehr Kafkaeske Züge. Also ich muss alles, jedes Dokument 15 Mal ausdrucken und wenn auf der das das komplett das Gleiche ist, muss es einfach nochmal 15 Mal ausgedruckt werden und jede Seite muss von mir unterschrieben werden. Und dann manchmal, wenn Passfotos noch mit dabei sind, haben die Inder auch so einen Tick, dass man das halb über das Passfoto noch unterschreiben muss und der Rest dann auf der DIN A4-Seite. Und jede Unterschrift muss gleich sein. Wenn die nicht gleich ist, kann man dieses ganze Papier wieder verwerfen. Da sind die unglaublich pingelig. In vielen anderen Bereichen ja eigentlich nicht so, aber da wird dann wahnsinnig drauf geachtet. Und am Ende hat man diese 15 Seiten doppelt, dreifach gleiche Dokumente abgegeben und dann sieht man dann sein Visum und dann steht dann das falsche Geburtsdatum drauf und der falsche Geburtsort. Und man fragt sich, warum habe ich das eigentlich 15 Mal kopiert, wenn jetzt doch am Ende, die Leute dann irgendwas anderes daraus gemacht haben.
Und besonders preiswert ist ein Visum für Indien auch nicht?
Nein, das kommt immer drauf an. Also ich glaube, ein Touristenvisum weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr.
110 Euro?
Ja. Und wir haben ja Journalistenvisa, die kosten dann in der Regel noch ein bisschen mehr. Ja, aber ich glaube, das ist so ein bisschen, da denken sich die Inder, ich meine, die haben wirklich keine gute Grundlage, um irgendwo ein Visum zu bekommen. Bis ein Inder ein Schengen-Visum bekommt, der muss sich komplett nackt ausziehen. Der muss wirklich vorzeigen, wie viel er im Monat verdient und in den letzten Monaten. Und da haben wir es als Deutsche schon sehr viel einfacher.
Vielleicht sollten wir in solchen Fällen zu den Jins gehen, wie das andere tun. Die tun es natürlich nicht in Delhi wegen eines Schengen-Visums, sondern sie tun es, weil sie sich Hilfe versprechen, die sie bei ihren Abgeordneten nicht finden. Sandra Petersmann.
Das unscheinbare alte Gemäuer liegt eingeklemmt im Herzen der indischen Hauptstadt, zwischen einem großen Stadion für den Nationalsport Cricket und der mehrspurigen Ringstraße. Und dennoch zieht die Ruine jeden Donnerstag mit dem Beginn des muslimischen Wochenendes viele tausend Menschen an. Für einige geht es um Leben und Tod. Ich bin sehr krank, erzählt Mohammad Sattac. Er hat eine schwere Herzoperation hinter sich. Eigentlich haben ihm die Ärzte strenge Bettruhe verordnet. Ich bin wegen meiner Krankheit hoch verschuldet. Dafür habe ich hier bei den Jins gebetet, sagt er leise. Die Jins sind Fabelwesen der islamischen Mythologie. Nach dem Koran hat Gott die Jins aus Feuer geschaffen. Delhi ist durchzogen von historischen Mauern, Festungen, Moscheen und Grabstätten aus der Zeit seiner muslimischen Herrscher. Die Festung der Jins ließ Sultan Feroz Shah Kotla im 14. Jahrhundert bauen. Die Überreste haben sich vor allem seit den 90er Jahren, als Indien sich für die Globalisierung öffnete, in eine multireligiöse Pilgerstätte verwandelt. In Gottes Augen sind alle Menschen gleich, sagt Anju und ergänzt, wir Menschen haben die verschiedenen Religionen erfunden. Aber wenn uns jemand Blut abnimmt, dann haben wir alle das gleiche rote Blut. Anju ist 32 Jahre alt und gehört zur Religionsgemeinschaft der Sikhs, der weltweit über 20 Millionen Gläubige angehören. Anju hat einen handgeschriebenen Bittbrief und Blumengirlanden für die Jins in den Ruinen mitgebracht. Sie zündet Räucherstäbchen und Kerzen an, bevor sie ihren Brief wie hunderte andere vor ihr in einer rußverschmierten Nische auf einen Nagel spießt, den irgendjemand in die Festungswand geschlagen hat. Ich bin heute nicht zum ersten Mal hier, aber es ist das erste Mal, dass ich selber einen Bittbrief geschrieben habe, sagt sie und lächelt verlegen. Darüber reden will sie nicht. Aber ihr langer handgeschriebener Bittbrief lässt erkennen, dass ihre Familie sie stark unter Druck setzt, endlich zu heiraten. Singlefrauen gelten in weiten Kreisen Indiens nur als halbe Menschen. Die Ehre der Familie hängt traditionell von einer guten Eheschließung ab. Die Sonne ist untergegangen. Überall brennen Kerzen und Öllampen. In jeder Nische heften Briefe an der Wand. Die Bitte eines Vaters, dass sich sein Sohn von seiner Freundin trennt. Die Bitte einer Mutter, dass ihr Sohn endlich Arbeit findet. Die Bitte einer jungen Frau, dass ihr Mann aufhört zu trinken. Die Bitte einer anderen Frau, dass sie endlich schwanger wird. Deepak, ein junger Hindu, kommt jeden Donnerstag. Er betet erst zu den Jins und dann besucht er einen Tempel.
बस अच्छा ही करते हैं, जो भी करते हैं।
Die Djinns, das sind gute Geister. Sie helfen uns. Gott hört den Djinns schneller zu als uns, versichert Deepak. Und ergänzt, dass die guten Geister auch die Macht haben, Menschen zu verfluchen. Er betet für Reichtum, Wohlstand und für die Ausbildung seiner Kinder. Die Nacht ist angebrochen. Auf die Djinns warten mehrere tausend Briefe. Die Wärter sammeln sie ein und verbrennen sie. Es wird still in den Ruinen der alten Festung von Feroz Shah Kotla. Ein Ort, in dem nicht nur Religionen, sondern auch Tradition und Moderne friedlich nebeneinander existieren. Ein Ort, der Halt gibt, wenn die Welt sich verändert. Ein Ort, der Trost spendet, wenn kein anderer hilft.
Mit solchen Djinns, also solchen Geistern, hatte Mahatma Gandhi natürlich nichts zu schaffen. Der glaubte an harte Arbeit und hartnäckigen Widerstand. Das sind beides sehr irdische Antriebskräfte, für die man etwas einsetzen, aber auch aufgeben muss. Der Enkel Arun Gandhi schildert in seinem gerade auf Deutsch erschienenen Buch, mit welchen Widerständen sein Großvater zu kämpfen hatte.
Großvater erklärte, auch er habe als Junge in Südafrika unter schlimmen Vorurteilen gelitten und es habe ihn wütend gemacht. Doch mit der Zeit habe er gelernt, dass es nichts bringe, auf Vergeltung aus zu sein. Und so habe er begonnen, mit Mitgefühl gegen Vorurteile und Diskriminierung zu kämpfen, indem er auf Wut und Hass freundlich und mitfühlend reagiere. Er glaube an die Kraft der Liebe. Rachefantasien halte er für sinnlos. Auge um Auge und die ganze Welt wird blind sein, sagte er. Ich staunte und begriff, dass Babuji nicht von Geburt an so gleichmütig gewesen war. Inzwischen war er zwar ein hochgeachteter Mann und trug den Ehrentitel Mahatma, aber einst war er nur ein ungezogenes Kind gewesen. Als er in meinem Alter gewesen war, hatte er seinen Eltern Geld gestohlen, um sich dafür Zigaretten zu kaufen. Und er hatte Konflikte mit anderen Kindern gehabt. Die Hochzeit mit meiner Großmutter war arrangiert worden, als sie beide erst 13 Jahre alt gewesen waren. Damals war er so unbeherrscht gewesen, dass er sie manchmal angebrüllt hatte. Und einmal, nach einem Streit, hatte er tatsächlich versucht, sie aus dem Haus zu werfen. Doch er hatte den Menschen, zu dem er sich allmählich entwickelte, nicht ausstehen können. Und so hatte er begonnen, an sich zu arbeiten, um zu werden, was er sein wollte. Ein gelassener und zufriedener Mensch.
Wut ist ein Geschenk, ist gerade auf Deutsch im Dumont Verlag erschienen. Ein Buchtitel, der erstmal befremdlich klingt in einer Zeit, in der Wut so viele Menschen in so vielen Ländern infiziert hat. Eine Wut auch, die in sozialen Netzwerken genährt wird und die schreckliche Reaktionen auslösen kann. Indischer Lynchmord auf WhatsApp, so hat Bernd Muschborowska seine Recherche überschrieben.
Die Zahl von Lynchmorden nach falschen WhatsApp-Nachrichten nimmt in Indien besorgniserregend zu. Aus verschiedenen Orten des Landes werden entsprechende Vorfälle gemeldet, die alle eine sehr ähnliche Entwicklung aufweisen. Über WhatsApp werden Gerüchte verbreitet, es seien Kindesentführer in der Region unterwegs. Danach werden unbescholtene, aber den Bewohnern eines Ortes unbekannte junge Männer oder Frauen von einer aufgebrachten Menschenmenge angegriffen und in zahlreichen Fällen zu Tode geprügelt. Die jüngsten Vorfälle ereigneten sich am vergangenen Wochenende, als zum einen im Bundesstaat Gujarat vier Frauen verprügelt wurden, von denen eine im Krankenhaus ihren Verletzungen erlag. Und zum anderen im Bundesstaat Maharashtra, wo ebenfalls am Wochenende fünf junge Männer von einem auch von der Polizei nicht zu bändigenden Mob getötet wurden. Einige der Täter wurden inzwischen festgenommen. Deepak Vasant Kesarkar, der Innenminister des Bundesstaates Maharashtra, rief im indischen Fernsehen zu Besonnenheit auf. Jeder, der sich an so etwas beteiligt, wird hart bestraft werden. Ich appelliere an die gesamte Bevölkerung, nicht alles zu glauben, was über die sozialen Netzwerke verbreitet wird. Falls es einen Verdacht gibt, informieren Sie die Polizei. Aber niemand darf das Gesetz in die eigene Hand nehmen. Und wer Falschnachrichten verbreitet, wird ebenfalls hart bestraft. Ein Auslöser für die jüngste Serie von Lynchmorden war offenbar ein pakistanisches Aufklärungsvideo, das über die allgemeinen Gefahren von Kindesentführungen aufklären sollte. Über WhatsApp verbreitet wurde jedoch nur ein Ausschnitt, der einen Motorradfahrer zeigt, wie er gewaltsam ein kleines Kind mitnimmt. Die indische Polizei fährt inzwischen mit Lautsprecherwagen durch Städte und Dörfer, um über die Fake News und ihre Folgen aufzuklären. Im vergangenen Jahr gab es Medienberichten zufolge offenbar mindestens 22 Vorfälle dieser Art in Indien. Bei mehr als 1 Milliarde Mobilfunkkunden und mehr als 200.000 angemeldeten Nutzern von WhatsApp ist die Kommunikation über solche Messenger-Dienste äußerst populär. Allerdings verbreiten sich dadurch auch Falschnachrichten in Windeseile.
Silke Dietrich, wir haben bis hierher viel über Indien und seine Hauptstadt gehört, über die Musikszene, über Gewalt gegen Frauen, über Armut und Wassermangel. Indien agiert aber in dieser Welt nicht allein. Wer sind unter den Nationen seine Freunde?
Wenn man mal direkt in die Nachbarschaft guckt, dann ist es noch definitiv Nepal, dann gehört Bangladesch mit dazu, weil Indien Bangladesch geholfen hat, unabhängig zu werden. Der größte Erzfeind ist Pakistan, aber direkt daneben liegt Afghanistan. Und da versucht Indien mittlerweile auch sehr viel zu investieren. Und die verstehen sich mittlerweile auch besser. Und dann würde ich sagen, schauen wir in den Westen, dann gucken wir natürlich auf die großen Demokratien. Weil das ist so in Südasien, auch aus Sicht des Westens natürlich, ist Indien dann immer noch die größte Demokratie der Welt. Und einfach in dieser Region auch mit die stabilste. Das heißt, da sind dann die Freundschaften definitiv gegeben.
Wird Deutschland als eine befreundete Nation gewertet?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bekomme allerdings eher einen Schulterschlag öfter und das erschreckt einen hier durchaus sehr häufig auch. Dann finden sie erstmal alle gut, dass man aus Deutschland kommt und dann kommen die üblichen Klischees und Vorurteile, dass man natürlich Mercedes, Porsche oder wie auch immer und dass man so tolle Ingenieure hat. Aber Nummer zwei ist auch sehr häufig, dass einem auf die Schulter geklopft wird und die Leute sagen, Hitler, ganz toll, du kommst aus dem Land, wo Hitler auch herkommt, weil viele Inder einfach Hitler eher mit was Positivem verbinden, nämlich einer starken Führungspersönlichkeit und nicht so viel über den Holocaust wissen.
Auch das ist keine indische Spezialität. Wie empfinden Ihre indischen Journalistenkollegen das? Sie haben ja mit indischen Journalisten sicher auch zu tun. Bei uns sind ja täglich in den Zeitungen und in den Hörfunknachrichten Schlagzeilen, dass die Welt in Unordnung ist, dass die alte Ordnung zerfällt und die neue von Großmächten wie China, den USA und Russland geformt wird, auch Gegenverträge und Allianzen. Wo steht da Indien?
Ja, Indien muss sich immer wieder orientieren und das ist, glaube ich, das Problem. Dann ist die große Frage, wohin? Unter Obama waren Indien und die USA sehr starke Partner und die haben sich auch sehr häufig besucht. Mit Trump ist es, glaube ich, für viele, nicht nur für die Inder, sehr viel schwieriger geworden hier in der Welt. China ist natürlich der große Gegner. Das ist hier auf dem asiatischen Kontinent sind das die beiden großen Erzfeinde. Und auch da versucht Indien natürlich alles Mögliche, dass China nicht noch größer wird. Und China wiederum versucht aber dann um Indien herum, verbündet sich sehr stark mit Pakistan. Und genau, so wird das dann hier im Moment eben diskutiert.
Und China natürlich auch ein wirtschaftlicher Konkurrent, oder?
In allen Belangen, natürlich, auf jeden Fall. China ist Indien natürlich in vielen Belangen voraus, nicht nur was die Weltbevölkerung im Moment noch angeht, weil Indien, hier gibt's ein großes Wirtschaftswachstum, aber es reicht einfach noch nicht. Wir liegen hier manchmal bei 6-7%, aber es kommen so viele Menschen auf den Markt, dass eigentlich Millionen Jobs geschaffen werden müssten und da kommt Indien im Moment überhaupt noch nicht hinterher und China ist einfach davongerannt. Also das kann Indien noch lange nicht aufholen.
Stichworte in der politischen Debatte sind derzeit Handelskrieg und Strafzölle, Schutz der heimischen Märkte vor der Globalisierung, Protektionismus. Denkt auch die Regierung in Delhi India First?
Ja, die nennen das nur anders. Es gibt eine große Kampagne, die hier auch seit 3 Jahren schon startet. Das heißt Make in India. Das heißt, sie können ja nicht mit so einer stolz geschwellten Brust nach vorne gehen und sagen, zuerst kommen nur wir, weil einfach hier noch nicht so viel produziert wird. Aber die große Bitte von Narendra Modi, dem Premierminister, ist einmal, der reist sehr viel rum und schlägt natürlich Ländern weltweit vor, in Indien zu investieren. Und dabei geht es ihm vor allen Dingen darum, dass jetzt nicht hier deutsche oder ausländische Firmen einfach nur einen Sitz haben, sondern wenn, und das sind auch die Forderungen, die er quasi stellt, ist, dass Inder dann auch mit angestellt werden und die Dinge hier auch produziert werden und nicht nur hier auf den Markt geschmissen werden. Und deswegen, das ist die eine der großen Regierungskampagnen. Das heißt dann nicht India First, sondern Make in India.
Frau Silke Dietrich, zurück in den Alltag. Bald beginnt bei Ihnen die Zeit des Monsuns, also des großen Regens. Wie fühlt sich Delhi dann an?
Schwül, sehr, sehr schwül. Und das große Problem, ehrlich gesagt, ist, dass wenn einmal so ein Riesenschauer runtergekommen ist, dann sind alle sehr erleichtert. Es ist auch das genaue Gegenteil von dem, was wir in Deutschland empfinden, dass sobald es hier dunkel wird und Wolken verhangen, der Himmel ist, sagen alle, tolles Wetter, es ist gutes Wetter heute. Aber dann füllen sich alle sämtlichen Schlaglöcher, die es hier gibt auf den Straßen, die man nicht mehr erkennen kann, wo man mit dem Auto oder mit dem Fahrrad reinfährt. Die Kanäle laufen sofort über, die Straßen sind dann komplett überflutet und dann fühlt sich Delhi einfach nur schwül und feucht an.
Und wie lange dauert das?
Das dauert jetzt den Juli, August bis Anfang September.
Silke Dietrich, dann halten Sie mal die Ohren steif. Besten Dank.
Dankeschön.
Und das ist der indische Jazzmusiker Darun Balani aus Delhi mit seinem Collective-Team. Seine Musik gilt als Future Jazz of India. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Namen noch.